Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Marion Flatzmäser.
Ich begrüße Sie zur heutigen Sendung sehr herzlich. Wir beschäftigen uns in Fokus mit dem Geschlechterausgleich und warum Unternehmen erfolgreicher sind, wenn Frauen und Männer dieselben Chancen bekommen. Anke van Beekhuis ist studierte Bauingenieurin und Buchautorin. Sie berät Firmen heute, wie sie durch Geschlechterausgleich erfolgreicher werden können.
Also Geschlechterausgleich in der Praxis bedeutet dort, wo weniger Männer sind, dass Männer reinkommen, zum Beispiel in Organisationen sehr oft im Personalbereich oder im Marketing, in der Kommunikation oder auch Buchhaltung hat man einen hohen Anteil von Frauen zum Beispiel. Da gehören mehr Männer rein, um eine Balance zu haben. Und in Bereichen, wo zu wenig Frauen sind, in der Führung oder auch in der Organisationsbereiche, Technik, IT, gehören mehr Frauen rein. Ja, das wäre jetzt die Balance. Nicht, weil wir jetzt Balance nett finden, sondern weil einfach nachweislich Teams, die gemischt sind, einen Mehrwert bringen für die Organisation. Welchen Mehrwert? Das ist Organisationen oft nicht klar. Wenn sie bei lauter Männern eine Frau reinsetzen, dann wird die anderen Ansatz haben bei einer Lösungsfindung, als ein Mann hat. Jetzt können wir das noch weiterspielen, wenn sie dann noch jemanden drinnen haben, der Chinese ist, aus lauter Österreicher hat dann einen anderen Ansatz. Also Vielfalt bringt einfach vielfältige Lösungen für Problemstellungen. Und das ist eben beim Geschlecht so, aber auch bei der Herkunft.
Als Frau in einer Männerdomäne hat sie bereits in der Schulzeit, aber auch dann später auf der Baustelle Erfahrungen gesammelt, was es bedeutet, die Ausnahme von der Regel zu sein.
Ich war Technikerin für Heizung, Lüftung, Sanitär und habe quasi in einem männerdominierten Bereich gearbeitet und bin so erstmalig auf das Thema gestoßen, weil ich die Einzige war in dem Bereich. Also es gab nicht viele Frauen in dem Bereich, gibt es heute noch immer nicht, aber damals noch weniger. Und bin natürlich permanent auf dieses Thema Mann, Frau, Unterschiede, unterschiedliche Förderung gestoßen. Ich habe auch Aussagen gehört, wie sie kriegen nicht mehr gezahlt, weil sie Kinder kriegen können und. Also da bin ich erstmalig drauf geprallt und habe mir gedacht, Wahnsinn, wie wenig Möglichkeiten es gibt als Frau. Und bin dann in die Beratung gekommen, also zuerst ins Marketing und war dann international tätig und habe einfach gemerkt, in Holland, da läuft es ein bisschen anders. Also da gibt es mehr Gleichstellung, habe dort auch gearbeitet und habe einfach auch viel Frauen gefragt, wie denn das bei denen läuft und was da so anders ist zu Österreich. Und das war quasi so der Anhaltspunkt, wie ich zurückgekommen bin, vor 15 Jahren wieder. Ich war so 1,5 Jahre in Holland, dann wieder in Wien und habe dann immer zu meinen Freunden gesagt, irgendwann mache ich in dem Bereich was. Einerseits mit dem Hintergrund, etwas bewegen zu wollen, das ist mein Hintergrund, etwas verändern zu wollen, um Vielfalt in Österreich mitzugestalten. Andererseits aber auch, um Organisationen neue Strategien weiterzugeben. Also dass das auch ein strategisches Thema ist, was notwendig ist.
Der Autorin des Buches Wettbewerbsvorteil Gender Balance geht es nicht darum, Männer schlecht zu machen und Frauen aufs Podest zu heben. Es geht ihr um Geschlechterausgewogenheit. Darin sieht sie den Schlüssel für höhere Umsätze, aber auch ein besseres Betriebsklima. Doch wie soll das funktionieren?
Der Hintergrund ist, Wettbewerbsvorteil Gender Balance bedeutet eben wirklich in Zahlen gebracht, dass es mehr Umsatz bringt, wenn man es ganz genau nimmt. Also in welchen Bereichen? Man hat zum Beispiel festgestellt in der Versicherungsbereich, dass Frauen andere Kundenstöcke anziehen als Männer. Wenn ein 35-jähriger Mann in der Versicherungsbereich zum Beispiel an Klienten rangeht, dann hat er in seinem Dunstkreis eher 35-jährige Männer, hat man in Untersuchungen festgestellt, und eben quasi einen eigenen Kundenstock, der sehr ähnlich ist. Hat er noch einen Migrationshintergrund, hat er genauso Menschen mit Migrationshintergrund als Kunden. Frauen haben quasi Frauen als Kunden und sind auch glaubwürdig bei diesem Bereich. Das bedeutet, eine Versicherung, die jetzt Frauen im Vertrieb haben, würden eine neue Zielgruppe ansprechen, die sie vorher nicht angesprochen haben. Ja, Frauen sind tendenziell nicht so versicherungsfreudig wie Männer und das ist sehr oft ein Männergeschäft, beispielsweise, ist ein Bereich. Ja, und das schlägt sich dann auf Zahlen nieder natürlich. Man hat aber auch festgestellt, dass Frauen im Vertrieb zum Beispiel nachhaltiger agieren als Männer. Männer sind sehr stark für die Quick Wins zuständig, also schnellen Umsatz. Da neigen Frauen eher weniger dazu. Frauen neigen eher dazu, lange am Kunden dran zu bleiben, lange den Kunden zu versorgen, also Beziehung aufzubauen. Das bedeutet, man braucht einerseits die Männer für die Quick Wins, für die schnellen Abschlüsse. Andererseits brauche ich aber auch die Frauen, die sich nachhaltig für den Kunden einsetzen und ihn aufbauen und Vertrauen aufbauen. Beides bringt Gewinn, nur in unterschiedlichen Dimensionen, und beides bringt quasi dem Unternehmen Geld. Und man hat auch festgestellt, dass in Organisationen weltweit, dass Organisationen, börsennotierte Unternehmen, die eine Gleichstellung in der Führung haben, dass die nachhaltiger agieren. Ja, das heißt, ganz konkret hat man auch festgestellt, Frauen in Führung agieren nachhaltiger. Jetzt kann man aber sagen, dass diese Unternehmen immer schon offen Frauen gegenüber waren, ja, und dadurch nachhaltiger sind. Also diese Studie ist auch ein bisschen umstritten. Aber grundsätzlich geht es darum, dass man eben, wenn Sie sich vorstellen, in Österreich 51% der Menschen sind weiblich und 49% sind männlich. Wenn ich jetzt nur einen Vertrieb habe, der männlich ist, dann spreche ich, oder Kundenbetreuer habe, die nur männlich sind, spreche ich nur die Männer an. Wenn ich jetzt Frauen dazu nehme, spreche ich einfach eine größere Gruppe an. Ja, wurscht, ob in Vertrieb oder Kunden oder Dienstleistung, und habe quasi die Verdoppelung des Kundenstockes, wenn ich es ganz extrem mache. Und das verursacht, dass ich quasi mehr Umsatz habe und Geld bringe, dass es Geld bringt. Und jetzt kommt der zweite Punkt, ist, dass der Mehrwert ist, wenn ich ein gemischtes Team habe, dass ich die besten Leute vom Markt kriege. Weil von diesen 51% Frauen sind die Frauen besser ausgebildet in Österreich. Das bedeutet, die größten Teil der High Potentials sind weiblich in Österreich. Und ich fisch, wenn ich jetzt sehr männliche Kultur habe, das haben eben wir festgestellt in der Studie letztes Jahr von 20- bis 29-jährigen Frauen, die wir befragt haben, gehen sie in Unternehmen, die sehr männlich strukturiert sind, sagen sie grundsätzlich nein. Das spricht sie nicht an. Das bedeutet, die Unternehmen, die sehr alte Muster haben, sehr alte Strukturen haben, männliche Verhaltensweisen haben, ziehen eher nur Männer an. Also von den 49% und da nicht alle High Potentials, weil Männer eher durchschnittlich schlechter ausgebildet sind oder schlechtere Abschlüsse haben als Frauen, kriegt man dann nur diesen Teil und da nur auch ein weniger von den High Potentials. Bedeutet, um die Frauen zu bekommen, wenn ich eine männliche Struktur habe, muss ich viel mehr Recruiting-Kosten investieren und habe einen größeren Aufwand, als wenn ich gemischte Teams habe. Der dritte Faktor ist Mehrwert, dass Organisationen, die in der Führung Männer und Frauen haben, Entscheidungen treffen, die für Produkte entschieden werden, die auch Frauen ansprechen. Weil wenn ich jetzt Produkte entwickle und die entwickeln Männer, dann werden die Produkte sehr stark von Männern dann entschieden. Wenn aber eine Frau sagt, okay, habt ihr auch das und das bedacht, dann wird über den Tellerrand geschaut und wird möglicherweise ein Produkt entwickelt, das für beide Geschlechter ist.
Der Geschlechterausgleich und Familienfreundlichkeit, das sind Dinge, die bei weitem nicht nur für die Frauen wichtig sind.
Auch Auszeit, Sabbatical, Karenzzeiten und, das sind halt alles Bewegungen oder Initiativen, die Gleichstellung fördern und die natürlich dem Mann auch dienlich sind. Weil es gibt Männer, die nicht Karriere machen möchten. Es ist die zukünftige Generation, will teilweise keine Führung übernehmen. Nicht alle. Es gibt die, die wahnsinnig zielstrebig sind, und es gibt aber die, die sagen, nein, ich will meinen Job machen, ich will möglicherweise auch nur 30 Stunden arbeiten und will Mountainbiken gehen. Und diese Unterstützung der Familienfreundlichkeit, die ja eigentlich entstanden ist, durch dass Frauen mehr in Führung kommen können, dient eigentlich sehr stark auch den Männern. Und die nutzen diese Zeit auch mit der Familie mehr jetzt als früher. Das bedeutet, für die Organisation entwickelt sich eine Kultur durch diese Einschnitte, wie es manche Unternehmen sehen, ja, oder neue Prozesse, die dazu führt, dass sie für Männer und Frauen dienlich sind. Ja, also für die Art von Männer, die eben nicht schnurstracks nach oben wollen, sondern die ihre Arbeit gut machen wollen und gute Arbeit leisten auch für die Organisation, die einfach sagen, okay, da ist jetzt die Organisation flexibler geworden, ich kann auch Homeoffice machen, weil der Kollegin wird es auch zugeschrieben, die Teilzeit arbeitet und. Also es profitieren quasi mehrere in der Organisation. Das wird auch oft so gesehen, wenn wir die Prozesse implementieren, dass oft dann die Führungskräfte sagen, ja, aber da können wir den Männern jetzt auch was anbieten. Und dann sage ich, ja, genau. Also dieses Thema ist nicht Gender Balance im Sinne Förderung für Frauen, sondern es geht grundsätzlich eine neue Kultur reinzubringen für die Next Generation. Also offener zu werden, flexibler zu werden, dass einfach andere Denkweisen Platz haben. Und das ist der Nutzen für Männer wie für Frauen.
Die Ausgangslage in unserer Gesellschaft sieht oft ganz anders aus. Sexismus, schlüpfrige Witze, Benachteiligung von Frauen bei Beförderungen. Anke van Beekhuis versteht unter Sexismus Geschlechterstereotype, Affekte und Verhaltensweisen, die einen ungleichen sozialen Status von Frauen und Männern zur Folge haben oder darauf hinwirken. Sie sagt, Sexismus ist Gift für Gender Balance.
Also grundsätzlich ist Sexismus, Sprache, alles was MeToo betrifft, für Gender Balance Gift, weil die Frauen sich nicht wertgeschätzt fühlen. Ja, aber auch Männer, die das nicht verkörpern, auch nicht wertgeschätzt fühlen. Das bedeutet, eine Generation, nehmen wir jetzt die Generation Y und Z, die nachkommt, sind viel offenere Menschen, sind viel zugänglicher, sind viel vielfältiger. Und die lehnen, dadurch, dass sie auf YouTube und unterschiedliche Nationen kennenlernen, Englisch viel gängiger ist, lehnen die eigentlich Menschen, die keine Vielfalt leben, oder andere Menschen diskriminieren, und Sexismus ist Diskriminierung ein Stück auch, ab. Und das ist quasi Gift für Gender Balance, weil die Unternehmen, das spricht sich herum. Wenn wir Frauen sexistisch behandelt, sexistische Witze erzählt, spricht sich das herum, und das bedeutet auch, dass Menschen quasi gehen aus Organisationen, wenn das passiert. Also Führungskräfte, die das machen, erleben sehr oft, dass sie höhere Fluktuation haben und. Weil sich das keiner gefallen lässt und weil es auch meine Persönlichkeit untergräbt. Ja.
Nehmen Sie sich doch einmal Zeit und blättern Sie ein x-beliebiges Magazin durch. Und schauen Sie sich an, wie Männer und wie Frauen dargestellt sind und vor allem, wer überwiegt. Sie werden sich wundern. In diesem Zusammenhang gibt es eine interessante Untersuchung des Soziologen Thomas Camoro Premucic von 1000 Managerinnen in 40 Ländern. Er wollte wissen, wie sich Männer und Frauen bei ihren Persönlichkeitsmerkmalen unterscheiden.
Grundsätzlich diskutieren wir ja immer mehr, was ist Schein. Ja, lebt unsere Gesellschaft oder unsere Unternehmenskultur sehr stark vom Schein. Und der hat einfach festgestellt, dass Führung, also Manager und Managerinnen, hat er analysiert, dass Führung ganz unter dem Motto Fake it till you make it gehandhabt wird. Also bei diesen 1000, dass quasi Männer, die faken, anerkannter sind als Menschen, die ehrlicher sind. Und Frauen neigen jetzt nicht dazu, zu faken, sondern die sind sehr oft sehr ehrlich und stellen sich auch ein bisschen unter dem Scheffel. Das hat er auch festgestellt. Das heißt, grundsätzlich ist es so, dass ein Mann, wenn er eben vorgibt, besser zu sein, als er ist, ankommt. Also man erwartet das fast schon. Wenn das eine Frau machen würde, wäre das sehr unkorrekt. Ja, das erwartet man nicht von einer Frau, weil wir dieses Bild haben, beim Mann ist es okay, weil der strebt ja nach Macht, und bei einer Frau ist es nicht okay. Und das hat er einfach festgestellt, dass da Frauen nicht überleben können, ja, in so einer Gesellschaft, weil sie nicht dazu neigen, Fake it zu machen, sondern die machen einfach auch ein Stück. Und das ist der Hintergrund. Darum habe ich ihn erwähnt, auch weil es eine wichtige Studie ist zum Thema gläserne Decke, die ja umstritten ist. Also ich sehe es genauso. Ich finde, die gläserne Decke ist die Unternehmenskultur und nicht die einzelnen Männer, sondern grundsätzlich eine Kultur. Aber das bringt es eben ziemlich auf den Punkt, dass in unserer Gesellschaft anerkannt ist, zu faken eigentlich, also was zu behaupten, was man nicht ist, oder mehr zu behaupten, sich besser darzustellen. Und das entspricht eben nicht dem Frauentypus generell. Die Frau hält sich eher zurück, ist weniger Selbstbewusstsein und. Und das ist der Grund, warum manche Frauen auch nicht in Führung sind. Es sind zwei Punkte, warum Frauen nicht in der Führungsposition sind oder weniger Frauen in Österreich, Deutschland in Führungsposition sind. Das eine ist, dass die Frau grundsätzlich in einer sehr männerdominierten Kultur schwer überleben kann, außer sie wird sehr männlich. Das ist ein Faktor. Das bedeutet, wenn Frauen vorangekommen sind in den letzten Jahren, dann haben sie sehr männliches Verhaltensweisen an den Tag legen müssen. müssen, um zu überleben, auch ein Stück nach oben hinauf. Das bedeutet, in Österreich sieht man sehr, sehr viele Frauen in Führungspositionen, Top-Führungspositionen, ohne Kinder. Ja, das ist quasi so der Hauptgrund. Man musste bis jetzt und vielleicht auch noch in gewissen Unternehmen sehr männlich ticken, dass man raufkommt. Und das wollen viele Frauen nicht. Viele Frauen, also wie auch in der Studie letztes Jahr, 20- bis 29-jährig sagen, ich will das nicht, nicht um jeden Preis. Und das ist ein Grund, warum sie auch nicht in Führung gehen. Weil wenn sie Unternehmen fragen, sagen auch viele Frauen, nein, sie wollen nicht in Führung gehen, aus den und den Gründen, nämlich genau das. Ich muss mich dann verstellen, ich muss dann so sein, wie die Erwartungshaltung ist. Und das wollen sich die Frauen nicht antun, weil sie erleben, sie dürfen nicht so bleiben. Das hält sie ab davon. Gleichzeitig trauen sie sich auch nicht, weil sie oft das Selbstbewusstsein nicht haben, in Führung zu gehen, weil sie glauben, sie müssen noch das oder jenes lernen. Ja, das verändert sich aber gerade in der Generation, weil die Generation 20- bis 29-Jährigen sind sehr, sehr stark, sehr selbstbewusst. Ja, und das wird sich auch ändern. Aber in der, sage ich jetzt einmal, 35 aufwärts Frauen, meine Beobachtung, dass sie oft an sich zweifeln und sagen, okay, das schaffe ich noch nicht, da brauche ich noch eine Ausbildung, da brauche ich noch ein Coaching, da brauche ich das noch, um das zu schaffen. Und da trauen sich Männer einfach viel schneller etwas zu. Ja, die sagen, okay, gut, das Angebot ist da. Gerade wenn man Führungspositionen besetzt, eine Frau denkt eine Woche nach oder zwei Wochen nach, ob sie das machen kann. Der Mann denkt quasi eine Nacht nach und entscheidet sich dann. Das ist ein Grund, warum Frauen nicht mehr in Führungspositionen sind. Der zweite Grund ist, dass die Unternehmenskultur, und da reden wir wirklich von Kulturthemen, die meisten Organisationen, die wir erleben in Österreich oder in Deutschland, sind sehr männlich geführt. Das heißt, es gibt eine männliche Kultur, eine Erwartungshaltung. So muss man sein, das beschreibt ja auch der Wissenschaftler, so muss man sein, dass man Führungskraft ist oder sein kann. Und diese Erwartungshaltung wird halt permanent kommuniziert und gelebt. Und da haben Frauen einfach keine Chance und werden nicht sichtbar. Ja? Außer eben wieder die Frau, die sich so verhält wie ein Mann, dann wird sie sichtbar. Und das führt dazu, dass eben weniger Frauen in Führungspositionen sind.
Kann also die Gesellschaft nicht unterscheiden, wer etwas kann und wer nur von sich selbst überzeugt laut klappert? Was können die Frauen tun? Inwiefern müssen sie ihr Verhalten ändern, anders der Männer anpassen?
Also meine Empfehlung ist, es ist alles ein bisschen im Wandel, als Frau, Frau zu bleiben und, jetzt kommt's, dazu zu nehmen, sich bewusst zu werden, welche Spielregeln es gibt in der Wirtschaft. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also nicht das zu machen, was die tun, sondern sich dem bewusst zu werden und neue Strategien und Gedanken zu überlegen, wie gehe ich da jetzt vor, ohne mein Frausein zu verlieren. Weil ich bin wirklich nicht dafür, dass sich Frau Anzüge anzieht und gleich ausschaut wie ein Mann, sondern dass die Frau bleibt mit ihren Emotionen, mit ihren... Das hören ja Frauen nicht oft gern, dass sie emotional sind, aber das hat wahnsinnige Vorteile. Emotion verschafft Kommunikationsstärke, verschafft ein Miteinander in der Organisation, verschafft ganz neue Blickwinkel für die Organisation, wenn ich emotional bin. Das braucht die Wirtschaft auch, die Emotionalität. Also, dass man sich selber treu bleibt in seiner Art, in seiner Sichtweise und eben mit diesen Know-how in die Organisation geht und da Dinge verändert.
Frauen in der Arbeitswelt sind eigentlich keine Exoten. 1907 arbeiteten in Deutschland 28% der erwachsenen Frauen außerhalb des Privathaushaltes. 400.000 waren es in der Industrie, es gab 37.000 Schneiderinnen und 22.000 Näherinnen. Diese Zahlen hat Anke van Beekhuis recherchiert. Ab 1958 durften Frauen in Deutschland ohne die Zustimmung des Ehemannes arbeiten. In Österreich sollte es noch bis 1975 dauern, bis das der Fall war. Wie sehen die Rollen aber heute aus? Der typische Mann, die typische Frau. Wie sollten Väter und Mütter sein? Welche Bilder begegnen Anke van Beekhuis häufig?
Und viele sagen, die Stereotypen gibt's nicht. Ich bin auch eine Gegnerin von Stereotypen und Schubladendenken, aber wenn man sich die Vergangenheit anschaut, gibt es schon Zuschreibungen, ja, Klischees von Frauen. Und diese Klischees leben natürlich, weil sie auch gelebt werden. Ja, es ist Frau ist so, Mann ist so, wird ein Stück auch gelebt und auch weitergegeben. Wenn Sie Kinder anschauen, Mädchen werden rosa gekleidet, spielen mit Puppen und Jungs spielen mit Autos. Ja. Schauen Sie in Kindergärten, wird dieses Klischee voll gelebt. Und das ist halt eben, dass ein hoher Anteil von Frauen und ein hoher Anteil von Männern so tickt, wie es gesagt wird. Also die Männer sind eher sehr zielorientiert, auch meine Beobachtung, wenn ich Frauen frage, wo sie hinwollen, jobmäßig, haben sie oft keinen Plan. Sie sagen, der Job soll mir gefallen, ich will nette Kollegen haben und, und. Aber oft gibt es keinen Horizont, wo soll die Entwicklung hingehen. In der jüngeren Generation wird es besser. Bei den Männern, die wissen sehr oft, wohin geht es. Ein hoher Anteil, nicht jetzt 100%, weil das ist ja nie so. Also das Zielorientierte ist ja ein starker Unterschied. Die Frauen sind zu einem höheren Anteil empathischer, ja, als Männer, sind kommunikativer, haben ja oft auch Jobs, wo sie sehr viel Kommunikation einsetzen. Die Frauen haben auch oft dieses Wir-Gefühl, was Männer nicht haben. Männer haben dieses Machtgefühl, das Ich-Gefühl, sind auch risikobereiter. Frauen überlegen viel genauer, investieren sie in einen gewissen Bereich. Das sieht man sehr stark bei den Unternehmerinnen. Ja, dass hier viele Unternehmerinnen sind Einzelunternehmerinnen in Österreich. Das bedeutet, sie sind weniger risikoaffin. Wenn ich Männergründer jetzt quasi frage, investiert sie, ja, dann muss gleich, wenn sie gründen, ein Auto her auf Leasing, obwohl sie es nicht einmal leisten können. Also es geht viel schneller in Größen, Assistenz und. Also es bleibt nicht klein. Die Frau denkt eher klein und langsamer Wachstum, nachhaltiger Wachstum, und der Mann denkt eher groß und pompös. Das ist sehr risikobereit. Korruption in Österreich ist sehr männlich, ist nicht wirklich sehr weiblich. Jetzt kann man sagen, ja, die Männer sind an der Macht daher. Aber das ist eben auch diese Risikobereitschaft, dieses oft Götterhafte. Ja, also ich sage immer, der einzige Unterschied zwischen Männern und Frauen ist der Größenwahn. Genau diese Unterschiede sind für Organisationen extrem wichtig. Weil wenn ich einen Menschen habe, der sehr risikobereit ist, Mann, und ich habe nebenbei eine Frau, die sehr stark überlegt, dann ist es ein super Ausgleich. Jeder Einzelne für sich wäre risikoreich. Das eine ist wenig Wachstum, das andere ist zu schneller Wachstum. Aber beide kombiniert ist einfach eine super Kombination, weil es ist überlegtes Risiko, sage ich jetzt einmal. Und das macht eben diesen Mehrwert aus, diese Unterschiede. Und keiner davon ist besser oder schlechter, sondern der Unterschied macht den Mehrwert aus für die Organisation. Und das verstehen manche auch nicht. Auch Frauen, die dann sagen, ja, ich werde dir in einer Schublade geben, sage ich, das ist dein Know-how, das ist dein Vorteil, dass du so bist, wie du bist, dass du diese Unterschiede hast. Und bei den Männern genauso, das ist euer Vorteil, darum seid ihr so weit gekommen. Also diese Unterschiede bringen diesen Mehrwert, und viele werden jetzt zuhören und sagen, ja, aber wir sind keine Schubladen, stimme ich ganz zu. Es wird nur gelebt.
Thank you.
Fokus. Das Leben in seiner ganzen Bandbreite.
Um eben diese Klischeehaftigkeit zu testen, trenne ich quasi Männer und Frauen. Warum zur Sensibilisierung? Also ich stelle sie jeweils in ein Eck und gebe ihnen die gleiche Aufgabe. Sie müssen sich selber beschreiben, wie sie ticken. Also welche Verhaltensweisen haben sie? Und ich mache das jetzt seit 8 Jahren oder 9 Jahren in zig Workshops und immer wieder, um einerseits quasi Forschungsergebnisse auch wirklich zu hinterfragen, und merke immer wieder, dass sich Männer sehr klischeehaft, genauso wie ich es zuerst beschrieben habe, beschreiben. Also, dass sie wenig Emotion haben, dass sie sehr, ein hoher Anteil von Männern eben, dass sie sehr risikobereit sind, dass sie sehr machtgeil sind, dass das Geld wichtig ist, der Status wichtig ist und, und. Und Frauen beschreiben sich emotional, kommunikativ, vernetzend, miteinander agierend, aber auch sehr selbstkritisch. Das Interessante ist, dass sie, also einerseits die Beobachtung ist spannend, dass immer die gleichen Ergebnisse rauskommen. Ich habe zig Pinnwände, die genauso ausschauen, und wir stellen immer wieder die gleiche Frage und es kommt wirklich zu 100% immer das gleiche Ergebnis raus. Also müssen die Klischees wirklich leben auch von diesen Zuschreibungen. Und das Zweite ist die Verhaltensweisen. Das heißt, wie gehen Männer ran an diese Aufgabe? Und das ist das Spannende jetzt für uns in der Beobachtung. Und wie gehen Frauen ran? Und genau diese Verhaltensweisen sieht man dann in dieser Übung auch, dass die Männer rangehen und sagen zum Beispiel, also gar nicht miteinander kommunizieren, im schlimmsten Fall, wenn es Techniker sind. Und da sagt einer dann, zum Beispiel macht geil, und dann sagen die anderen, passt, pins drauf. Es wird null kommuniziert, also im schlimmsten Fall null kommuniziert, und alle arbeiten einzeln und irgendwie entsteht diese Pinnwand in kürzester Zeit. Sie kriegen immer die gleichen Zeitspanne, 30 Minuten, und die sind nach einer Viertelstunde fertig, haben wenig kommuniziert in der Zeit. Manchmal sage ich auch zu ihnen, sie dürfen miteinander reden, und sie sagen Dienst dem Ergebnis, dem Ziel, sage ich, es war nur ein Hinweis, und sie tun es dann nicht, und nach der Viertelstunde sprechen sie dann übers Business. Also sie erledigen sehr schnell die Aufgabe mit dem wenigsten Widerstand und kommunizieren sehr wenig. Bei Frauen ist es so, dass sie zuerst einmal klären, wer hat welche Rolle in der Gruppe. Also wer schreibt, wer pinnt, wie gibt es eine Konsensfindung. Es wird wahnsinnig viel diskutiert über, pinnen wir das jetzt drauf oder nicht. Bei den Männern, die tun es einfach, und bei den Frauen ist es, sind da jetzt alle dafür. Wenn ich jetzt selbstkritisch draufpinne, sind da jetzt alle dafür. Ja, aber ich würde da schon noch gern was dazugeben, und können wir da nicht noch einen kleinen Punkt dazugeben? Und die Pinnwand ist oft größer, also mehr Punkte und mehr Unterpunkte. Sie wollen alles bedenken. Und bei den Frauen muss ich meistens nach einer gewissen Zeit sagen, die Zeit ist um, sie hätten noch 5 Minuten. Oder ich muss bei der 50% der Zeit nach 15 Minuten sagen, bitte fangen Sie zum Niederschreiben an. Ja? Weil sie machen vorher meistens eine Liste, dann schreiben sie schön auf die Kärtchen, und dann wird es erst gepinnt. Also ist ganz spannend. Und es sind ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Also das heißt, ich sehe dieses Verhalten, dass sie draufpinnen, in Worten dann auch wirklich real in der Umsetzung. Und die Männer beobachten das auch sehr oft und lachen dann darüber. Und dann drehe ich sie zueinander, und dann werden die Pinnwände miteinander verglichen, und die diskutieren auch darüber. Und dann sage ich aber, was haben sie beobachtet? Und dann sagen die Männer, ja, die haben noch gequatscht und lachen darüber. Und die Frauen sagen, ja, die sind schon wieder fertig, weil sie nichts zum Reden haben. Sage ich, ja, aber was heißt das jetzt, dieser Unterschied im Alltag? Ja, in Beziehungen oder im Berufsalltag? Und dann kommt so ein Bewusstsein, okay, wir ticken einfach anders. Ja, und das macht es oft kompliziert auch im Alltag. Ja, sage ich. Und ich sage dann immer, es macht es kompliziert, aber es bereichert auch natürlich.
Die Unternehmensberaterin sollte für ein Unternehmen aus der Baubranche mit 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herausfinden, warum nicht mehr Frauen in Führungspositionen kommen. Sie hat dafür 300 Personen schriftlich und teilweise mündlich befragt.
Grundsätzlich ist es wichtig zu erkennen, Mann sieht Mann als Konkurrenz, Frau sieht Frau als Konkurrenz. Wir können immer nur sehr stark in Konkurrenz gehen mit dem Gleichgeschlechtlichen, weil wir uns vergleichen. Und dieses Vergleichen verursacht auch eine Konkurrenz. Grundsätzlich passiert aber da auch was mit der Konkurrenz, dass ich natürlich die andere Person besser verstehe. Ja, als Frau verstehe ich eine andere Frau besser als einen Mann, und ein Mann versteht einen anderen Mann besser. Und das ist der Grund, warum wir andere Menschen fördern, die uns sehr ähnlich sind. Das hat nicht nur was mit dem Geschlecht zu tun, sondern man kann auch feststellen, dass Männer, die überdurchschnittlich viel Sport machen, überdurchschnittlich zielorientiert sind und quasi sprachlich sehr gut sind, sich eher junge Männer aussuchen, die dem Gleichen entsprechen. Also die sie an sich selber erinnern von früher, wie sie 30 waren, also 60-jährige Männer, 30-jährige Männer. Sie suchen sich das, woran sie sich selber auch erkennen. Warum? Das ist ein ganz natürlicher Instinkt. Wir wollen etwas, wo wir Vertrauen haben. Ja, wir unterstützen ja nur jemanden, wo wir auch Vertrauen kriegen, wo wir uns verlassen können, der wird die Arbeit so und so machen, der entspricht meinen Vorstellungen und. Und darum fördere ich eher etwas, was mir gleich ist. Und das ist eben Geschlecht, das ist Verhaltensweisen, das ist, man nennt es auch Spiegelneuronen, wo man sich eben vergleicht. Also, und ich erkenne das auch sehr rasch, ob mir der Gegenüber ähnlich ist in den ersten 10 Sekunden, und mit jedem Gespräch wird es mehr, und dann fördere ich das. Und das passiert natürlich bei Bewerbungsgesprächen. Und wenn jetzt da eine Frau sitzt, die ganz anders tickt als der Vorgesetzte und der sich in dieser Frau gar nicht sieht, einerseits aus Geschlecht und andererseits auch vom Inhaltlichen, die spricht viel, er spricht wenig, die ist unsportlich, er ist sehr sportlich, dann führt es dazu, dass die Frau wahnsinnig unattraktiv wird für den Job und er diese Frau nicht fördern wird. Ist diese Frau aber sportlich wie er? Ist diese Frau kommunikativ stark wie er? Ist diese Frau, sehr zahlenaffin wie er? Dann würde er möglicherweise auch die Frau nehmen, weil er sich ein Stück wiedererkennt. Und so ist es bei Frauen genauso, dass sie Männer nehmen, die halt auch ihnen ähnlich sind. Aber grundsätzlich ist ein hoher Anteil, haben Studien auch erwiesen, dass Männer Männer fördern und Frauen Frauen fördern.
2011, sagt die Autorin, wurde eine Studie veröffentlicht für die 60.000 Vollarbeitskräfte zu ihrer Haltung gegenüber weiblichen bzw. männlichen Führungskräften befragt worden sind. Es stellte sich heraus, dass ein erfolgreicher Mann mehr akzeptiert wird als eine erfolgreiche Frau. 72% der Befragten bevorzugten einen Chef.
Also das hat man auch international festgestellt. Man hat Studenten quasi gefragt. Also man hat einen Typus von Menschen erklärt. Der Typus Mensch ist, der Herr Meier ist wahnsinnig erfolgreich in Position Vorstand, ist sehr hart in seinen Aussagen, sehr zielorientiert, spricht wenig mit seinen Leuten und geht klar seinen Weg. Diese Person wurde beschrieben und dann wurde der Herr Meier nur auf Frau Meier verändert. Also das bedeutet, es wurde nur das Frau vorne verändert, aber der gleiche Typus wurde beschrieben und die Studenten haben gesagt, sie würden eher zu Mann gehen, weil sie das mit einem erfolgreichen Menschen verbinden, männlich. Und wie sie dann gefragt worden sind, warum sie nicht zur Frau gehen würden, und da waren Frauen auch dabei, also Frauen wie Männer würden eher zum Herrn Meier gehen und dort arbeiten wollen, also zur Frau Meier, weil die Assoziation war, diese Frau ist verbissen, kaltherzig, ist quasi sicher kinderlos und ist karrieregeil. Ja, das, was für einen Mann quasi normal ist, wenn er so ist, wie es besprochen worden ist, das ist quasi, das gehört dazu zur Karriere beim Mann, da darf so sein. Bei einer Frau ist es kaltschnäuzig, ist es quasi herzlos, ist es jetzt sehr übertrieben, ist es quasi machtgeil und karrieregeil. Und das würde man einem Mann nie zuschreiben. Und das war der Hintergrund dieser Aussage. Und meine Erfahrung in der Praxis ist, dass Frauen oft sagen, ich habe lieber einen Chef als eine Chefin, weil mit dem kann ich besser. Und da kommt wieder das zu tragen, dass wir eben den Mann nicht als Konkurrent sehen und die Frau schon. Das heißt, auch Frauen, wenn sie sich gegenüberstehen, auch wenn sie es oft nicht zugeben, gehen in Konkurrenz, sie vergleichen sich, sie schauen sich die Haare an. Und der Mann sieht, da gab es auch eine Studie, die Frau nicht als Konkurrenz. Wurscht, also da muss eine gewisse Ebene erreicht werden, ganz oben, dann sieht er sie als Konkurrenz oder wenn eine Quote eingeführt wird und, also wenn Gleichstellung sehr wichtig wird in der Organisation, dann erkennen sie sie ja als Konkurrenz, aber in einem normalen Alltag sieht ein Mann eine Frau nicht als Konkurrenz. Und das führt dazu, dass Männer und Frauen sehr gut können miteinander, weil kein Konkurrenzdenken ist, weil sie sich auch nicht vergleichen können. Also Frauen gehen schon auch zu Frauen. Es gibt zig Frauennetzwerke, wo Frauen von Frauen profitieren. Also das ist schon auch ein Thema. Aber sie haben natürlich das Thema, dass sie sagen, bei einer Frau muss ich mir Sorge machen, Frauen in Konkurrenz und Zickenkrieg und. Und darum geht die Frau gern zum Mann, aber umgekehrt auch. Also ich habe ja quasi mit nur Kollegen zusammengearbeitet. Ich habe von jedem Kollegen ganz genau gewusst, was er für Probleme hat. Weil die haben sie immer nur mit mir besprochen. Ja, weil unter Männern macht man das nicht so, aber der Kollegin kann man es ja erzählen. Ja, und immer wenn man im Raucherkammerl, ich habe nicht geraucht, aber ich bin halt mitgegangen, um die neuen News zu erfahren, habe ich immer alle privaten Geschichten, Ehekrisen und Problemchen erfahren. Von allen Monteuren wusste ich, was sie privat für Problemchen hatten. Meine Kollegen haben immer gesagt, was du alles weißt, sage ich, ja, weil sie es mir erzählen. Es hat wahnsinnige Vorteile, weil ich ganz genau wusste, wer gerade effizient arbeiten kann und wer gerade nicht, weil es halt persönliche Probleme gibt. Also das ist der Vorteil. Aber das machen Frauen und Männer gegenseitig, dass sie eben immer nicht zu der Konkurrenz gehen, wenn sie Hilfestellungen brauchen, sondern eher zum anderen Geschlecht, weil sie sagen, die sind einfacher diesbezüglich und die Konkurrenz könnte Probleme machen.
Wechseln wir doch einmal kurz die Perspektive. Der Psychologe und Psychoanalytiker Professor Josef Christian Aigner hat sich intensiv mit der männlichen Psyche beschäftigt. Er sagt, es gibt althergebrachte Ressentiments gegen Frauen in Führungspositionen, auch wenn diese aus politischer Korrektheit meist nicht ausgesprochen werden. Natürlich gibt es Ängste vor der anderen Führungskultur, die Frauen manchmal mitbringen, beziehungsweise traditionelle Überlegenheitsgefühle mancher Männer, die sich deshalb schwer tun, sich einer weiblichen Führungsperson unterzuordnen. Auch durchkreuzen weibliche Führungsfiguren männerbündisch geartete Gemeinsamkeiten und Seilschaften. Damit werden gewisse Selbstverständlichkeiten und bisherige Gepflogenheiten, auch Machtnetzwerke, durchbrochen und oder aufgelöst, was Männer sehr verunsichern kann.
Also grundsätzlich sind ja alle Menschen gegen Quoten, wenn man es sich genau nimmt. Die Frauen wollen es nicht, weil sie nicht als Quotenfrau gelten wollen und die Männer wollen es nicht, weil sie auf einmal ja ihre Positionen streitig machen wollen, ja. Also werden. Ja. Sie haben jetzt nicht mehr nur die Konkurrenz Mann, sie haben jetzt auf einmal eine größere Konkurrenz die Frau und sie wissen natürlich aus ihren Erfahrungen, weil sie haben ja meistens die Arbeitsbienen um sich, dass die eigentlich gescheit sind, gut ausgebildet sind und dass das wirklich Konkurrenz ist, also inhaltlich auch Konkurrenz ist. Und die Quote verursacht quasi, dass sich das Altbewährte, also dass das bis jetzt geltende Spielregeln abhanden kommen. Das bedeutet, wenn ich jetzt Karriere machen will als Mann, gilt nicht mehr die alte Spielregel möglicherweise. Ich komme sicher voran, wenn ich das will, weil da gibt es Männer oben, die mich fördern, sondern die Spielregel ist jetzt, es zählt quasi das Geschlecht, es zählt quasi die Qualifikation, weil kein Unternehmen kann sich leisten, nur eine Frau nach oben zu hieven, weil sie eine Frau ist. Also es muss schon noch die Qualität oder die Qualifizierung passen. Und da wird jetzt halt genauer hingeschaut, sage ich jetzt einmal, weil auf einmal die Konkurrenz nicht nur der Mann ist, sondern die Frau auch ist. Und darum entstehen die Ängste. Aber ich kann klipp und klar sagen, die Ängste sind auf beiden Seiten. Die einen, die Männer, die halt Angst haben, jetzt gewisse Positionen nicht mehr so leicht erreichen zu können, weil die Konkurrenz größer worden ist und die Quote das natürlich unterstützt, dass sie manche Dinge nicht erreicht werden. Manche haben auch Angst, gekündigt zu werden wegen der Quote. Das ist hinfällig, kann ich jeden Mann quasi widerlegen, dass das nicht passiert, weil es kann sich keine Organisation leisten, dass jetzt da Menschen gekündigt werden, um eine Frau reinzusetzen. Vielleicht ganz oben um die Quote im Aufsichtsrat oder was auch immer, aber nicht jetzt im gängigen Business. Und die Frauen haben ein Problem, weil sie nicht als Quotenfrau definiert. Sie wollen sich durch ihre Leistung definieren und wollen nicht wegen der Quote nach oben kommen. Wenn sie jetzt Frauen anrufen und sagen, naja, wir haben da jetzt eine Quote und wir sehen dich dort in der Position, wird sie sagen, na, wegen der Quote würde ich es nicht machen, ja, weil ich will dem nicht entsprechen. Also das. Und ich sage immer, es ist doch vollkommen egal, wie eine Frau nach oben kommt, um ein gemischtes Team zu haben. Wenn sie gleich qualifiziert ist wie ein Mann, hat sie jetzt mehr Chancen. Und das sage ich immer zu Frauen, ihr kommt eh nicht drauf, wenn ihr nicht qualifiziert seid. Ihr werdet ja eh nicht angesprochen, wenn ihr nicht qualifiziert seid. Ja? Und diese wenigen nicht qualifizierten Frauen ganz oben, die kann man wirklich, glaube ich, suchen in Österreich. Die werden wir auch aushalten.
Thank you.
auch Frauen verhindern Frauen. Anke van Beekhuis erzählt vom sogenannten Queen-Bee-Syndrom.
Also das ist dieses Königinnen-Syndrom, dass eben quasi Frauen Angst haben, dass ihnen der Bienenstock abhanden kommt. Ja? Und die fördern dann wirklich konkret keine Frauen. Also das hat man festgestellt, dass es eben quasi, wenn ich Königin bleiben möchte, dann züchte ich mir nicht quasi weitere Königinnen heran. Und das führt eben auch dazu, das habe ich in Österreich beobachtet, dass es eben quasi Netzwerke gibt, wo Frauen drinnen sind, älterer Generation und fast keine Jungen andocken können. Ja, ganz schwer. Die haben so ihr Netzwerk und die Frauen das aber kritisieren bei Männern mit ihren Seilschaften, dass wir hier keine Chance haben, aber eigentlich quasi die gleiche Vorgehensweise haben. Ja. Ich lasse mir quasi nicht meinen Stock wegnehmen. Und das bedeutet eben, dass im Alltag, dass es eben genau diesen Anteil von Frauen gibt, die eben Königin bleiben möchten in ihren Stock und dadurch keine Frauen fördern und keine Prinzessinnen zu Königinnen machen.
Gibt es das nicht bei den Männern auch, die einfach dann keine Konkurrenz haben wollen und sich zum Beispiel auch keine Nachfolger aufbauen?
Ja, gibt's. Grundsätzlich sind aber Männer geschickter. Frauen nehmen Dinge immer sehr, sehr persönlich. Also persönlich heißt, wenn eine Frau mit einer Frau sich zerstreitet, dann ist es für ewig und immer und da kann man nicht nachher auf ein Bier gehen. Das war mein Phänomen auch in der Technik. Wenn Kollegen sich angepflegelt haben in Meetings, dann habe ich mir gedacht, die Welt geht unter. Ja, dann hat es um 4 Uhr geheißen, gehen wir auf ein Bier. Und ich habe zu denen gesagt, ihr habt es doch vor einer Stunde gerade gestritten. Und die schauen sich an und sagen, ja und? Kann man ja trotzdem auf ein Bier gehen. Frauen würden das so nicht machen. Ja, also Frauen würden jetzt quasi, die würden drüber schlafen, die würden quasi darüber nachdenken und würden möglicherweise auch schlecht reden über die andere, weil sie eben sehr gekränkt sind. Und das ist das Thema der Emotionalität. Bei den Männern ist es so, dass die sagen, okay, ja, wenn der mal was falsch gemacht hat, der kann man ja trotzdem nur nützlich sein. Ja, dass die Macht quasi überwiegt und sie werden in der Wirtschaft selten es erleben, dass die sich anfeinden, die sind sich nicht gut, ja, aber sie wissen, sie könnten sich gegenseitig noch irgendwann einmal nützlich sein und die Emotionen einfach auch nicht haben und hier quasi keine verbrannte Erde zurücklassen, im seltensten Fall, sondern halt sagen, okay, gut, schluck ich halt, habe ich halt mal verloren und bin halt nicht vorankommen, aber der Nächste wird mich schon fördern. Also man sieht es viel spielerischer als jetzt die Frau, wenn sie nicht gefördert wird oder wenn sie nicht vorankommt. Also dieses Fördern hat man bei beiden Seiten. Es gibt Männer, die Männer nicht fördern und Frauen nicht fördern. Das ist einfach aus Angst, seine Position zu verlieren. Aber die Männer nehmen es weniger emotional wie die Frauen, wenn das passiert, und können darüber hinwegsehen und kommen dadurch auch stetig weiter, weil sie einfach sagen, okay, bei dem nicht, dann nehme ich halt den Nächsten, ja, und probiere es halt dort. Und die Frau sagt, warum sieht mich der nicht oder die nicht und warum wäre ich da nicht gefördert, und nimmt es auch persönlicher und nicht sachlich einfach, weil es der nicht tut oder die nicht tut.
Die kanadische Psychologin Penelope Lockwood hat bei einer Untersuchung an der Universität in Toronto aufgezeigt, schreibt Beekhuis in ihrem Buch, dass bei Frauen weibliche Vorbilder bei der Wahl einer Position oder bei der eigenen Selbstwahrnehmung maßgeblichen Anteil haben. Für die Studie musste die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Artikel über einen erfolgreichen Studenten namens Jeffrey Walker lesen. Die andere Hälfte las einen über eine erfolgreiche Studentin namens Jennifer Walker. Die Teilnehmerinnen konnten sich mit Jennifer Walker besser identifizieren und glaubten auch selbst, eine solche Leistung erbringen zu können. Jennifer taugte für die Frauen besser als Vorbild als Jeffrey. Die Unternehmensberaterin glaubt, dass weibliche Vorbilder besonders in Unternehmensbereichen oder Studiengängen wichtig sind, in denen Frauen unterrepräsentiert sind.
Vorbilder sind einfach für uns Menschen, die uns zeigen, wie es richtig geht. Erfolgreiche Menschen wie jetzt bei Google, Apple oder wie auch immer sie heißen, Steve Jobs, das sind Vorbilder, wo wir sagen, wow, die haben es geschafft, da will ich auch hin. Darum liest man Biografien, weil man sich vergleichen will. Man hört zu, wenn wer erzählt. Ja, ich werde immer wieder gefragt, erzählen Sie einfach Ihre Geschichte. Ja, dann, warum, sage ich dann, ja, weil Sie so ein Role Model sind. Also Menschen wollen Geschichten hören. Menschen wollen erleben, wie es andere schaffen. Darum funktioniert YouTuber so gut, weil das alles natürliche Menschen sind, die zeigen, wie es geht. Darum funktioniert Blogger so gut oder die Bloggerinnen, weil wir uns identifizieren wollen mit einem Vorbild. Und das passiert natürlich auch bei Gender Balance. Wenn ich jetzt Frauen in Führungspositionen haben will, dann muss ich als Unterorganisation Role Models schaffen. Ich muss die Frauen auf die Bühne bringen, ich muss sie zeigbar machen. Ja. Dann erkennen jüngere Frauen, wow, die hat jetzt 2 Kinder und ist in einer Führungsposition, in Teilzeit möglicherweise. Oh, das ist möglich in der Organisation, ja, dann mache ich das auch. Ja. Dann schafft man noch Rahmenbedingungen, dass sich die austauschen, ja, wie zum Beispiel in einer Diskussionsrunde oder dass die Dame von ihrer Geschichte erzählt in Videos. Dann sagen junge Frauen, wow, das kann ich mir anschauen, da kann ich was lernen. Ja, wie oft junge Frauen auf mich zukommen und sagen, boah, deine Geschichte fasziniert mich, danke, da habe ich so und so viel mitgenommen. Ja. Ich tick da so ähnlich, habe mich nicht getraut, ja, jetzt weiß ich, wie das geht. Und ähnlich ist es bei Männern. Auch Männer sehen, haben Vorbilder, aber die haben viel mehr in der Wirtschaft, als wir Frauen haben. Ja, die Frauen kann man abzählen, die ich als Vorbild sehe in der Wirtschaft, weil andere nicht meinem Typus entspricht. Aber der Mann hat ein vielfältigeres Spektrum an Vorbildern. Und darum tun sie sich auch leicht, sich zu entwickeln. Und wenn man einen Mann fragt, hattest du einen Mentor oder hattest du jemanden, der dich unterstützt hat. Ja, da hatte ich jemanden, der ist super. Nicht jeder hat das, aber jeder hat so im Kopf ein Bild von etwas. Ja? Und die Männer erkennen sich oft das und Frauen eben weniger, sehen sich weniger. Das war auch eben bei der Studie von diesen 20- bis 29-Jährigen, dass viele Mädchen gesagt haben, sie wollen keine Karriere machen. Weil diese typische Karrierefrau, die in Österreich propagiert wird, was nicht stimmt, aber was in ihren Köpfen ist, ist anzugtragend mit weißer Bluse, mit High Heels, mit Brille, mit strengen Haar zurück. Das identifizieren sie als Role Model für Karriere. Und so wollen sie nicht werden, sie wollen sie selber bleiben. Und das bedeutet, die wünschen sich wirklich vielfältigere Role Models, die quasi das zeigen, wie sie selber werden wollen. Und darum sind Role Models sehr wichtig. Wieder die Spiegelneuronen. Wir suchen nach dem Gleichen. Und da braucht die eine Frau ein anderes Role Model und der eine Mann einen anderen Typus. Und umso vielfältiger die Role Models sind, auch mit dem Thema Vielfalt, also unterschiedliche Kulturen, umso leichter bekomme ich eine Kultur in die Organisation. Und darum sind Role Models in unserer Gesellschaft wahnsinnig wichtig, Vorbilder. Das unterschätzen wir oft, ja, weil einfach so wie Sprache auch unsere Gedanken, unser Unterbewusstsein trainiert. Ja, dadurch, dass ich das immer wieder oben sehe, sagt das Unterbewusstsein, ah, das ist möglich. Ja, das ist, also ich trainiere quasi immer wieder unterbewusst mein Bewusstsein, dass das möglich ist. Und umso mehr Role Models wir oben haben von einem gewissen Typus, das betrifft auch Führung zum Beispiel, dann sagen wir, okay, so will ich werden. Ja, und das sieht man in der Politik sehr stark. Politik hat halt wenig Nachwuchs, sage ich, weil quasi ganz klassische politische Rollen definiert werden. Und darum haben auch neue Bewegungen einen großen Zuwachs aus meiner Sicht, ja, weil sie sagen, okay, da ist wer, mit dem kann ich mich identifizieren.
Sperrig oder sinnvoll bei den Politikerinnen und Politikern ist Gendern in der Sprache bereits angekommen. Sie sprechen von Wählerinnen und Wählern und Bürgerinnen und Bürgern. Im Alltag haben wir damit mehr Probleme, zu sperrig, zu kompliziert, zu lang, lauten die Argumente gegen Gendern in der Sprache. Doch Sprache schafft Wirklichkeit.
Ein gängiges Thema in den Medien, finde ich immer super, wie darüber hergezogen wird, auch über MeToo, ja, wie auch die Quote, sind alles Hilfsmittel für Geschlechtergleichstellung. Sprache formt unsere Gedanken und formt quasi unser Verhalten. Das ist so simpel runtergebrochen. Wenn ich die Frauen nicht anspreche, wenn ich Kinder nicht anspreche, dann fühlen sie sich nicht angesprochen. Und die rein maskuline Sprache, die wir haben, das formt unsere Gedanken. Wenn Männer reden von, und auch Frauen reden von Managern und von Kollegen, dann weiß ich schon ganz klar, okay, sie überlegen nicht einmal, dass Frauen in Führungspositionen kommen. Und das ist auch oft so in den Organisationen. Wenn ich dann frage, wie viele Frauen haben sie in Führungspositionen, dann sagen die ganz geringe Anzahl. Und das verändert etwas. Das verändert was in meinem Selbstbild auch, wenn ich Technikerin bin und nicht Techniker bin, ja, weil ich nicht verallgemeinert werde. Und die haben das eben auch nachgewiesen, dass das Verhalten verändert, wenn wir Frauen explizit ansprechen. Und wenn ich ein Publikum von 50 Personen habe, wo 50, also von 100 Personen und 50 davon sind Frauen und ich spreche sie nicht an, dann streiche ich sie quasi aus dem Protokoll raus. Und das spüren die Frauen und dadurch kriege ich auch nicht das Vertrauen. Und es ist nicht umsonst, dass Politiker diese weibliche Form verwenden, weil sie natürlich auch ihre Zielgruppe der Wählerinnen nicht umgehen möchte. Also Sprache formt uns, Sprache hilft, Vertrauen zu schaffen und es schafft uns wieder den Mehrwert jetzt für Organisationen, im Recruiting die Frauen zu kriegen und Kundinnen zu kriegen, weil sie sich angesprochen fühlen. Ja. Gab ja jetzt auch diese Deutsche, die geklagt hat, weil sie von ihrer Bank nicht angesprochen wird, weibliche. Also das verstehe ich auch, weil es ist ganz simpel, wenn ich zahle oder Dienstleistung bezahle oder auch Geld irgendwo hinlege, dann möchte ich als Mensch auch wahrgenommen werden. Und das, wenn jemand Herr Bekuis sagt oder Frau Bekuis, macht einen gravierenden Unterschied.
Anke van Bekuis, Unternehmensberaterin und Buchautorin, war das heute in einem Fokus über Geschlechterausgewogenheit und die Vorteile, die gemischte Gruppen mit sich bringen. Vielfalt gehört zum Wichtigsten. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen eine angeregte Diskussion über das heutige Thema. Auf Wiederhören.